Herzlich willkommen zum Campod Nummer 29. Das ist der Campod rund um die innovativen Unternehmen hier am Wyatt Campus. Mein Name ist Burkhard Breuer und in diesem Format stelle ich euch die spannenden Firmen vor, die hier am Campus tätig sind, ihre Visionen, ihre Dienstleistungen und die Herausforderungen, mit denen sie sich am Markt behaupten und vielleicht auch die Welt ein bisschen besser machen können. Und gerade dieser Punkt, die Welt vielleicht ein bisschen besser oder gesünder machen zu können, ist heute ein Riesenthema für mich hier. Und ich freue mich, dass ich als Gast heute Dominik Manu habe. Dominik Manu ist Geschäftsführer und ich glaube auch teilweise Inhaber, zumindest bist du mit dran beteiligt, der Firma Evidentik. Das ist ein Unternehmen, die so im pharmazeutischen Dunstbereich unterwegs ist. Und zwar seid ihr im Bereich klinischer Forschung unterwegs. Das heißt, ihr bietet elektronische Dokumentationsbögen und Managementsysteme für klinische Studien an. So wie ich das verstanden habe. Erstmal schön, dass du hier bist, weil den Bereich kenne ich ein bisschen und wir beide kennen uns zusammen aus diesem Bereich. Aber Dominik, sag doch mal selber nochmal ganz kurz, umreiß noch mal einmal. Was macht die Firma Evidentik?
Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich jetzt hier sein darf und auch, dass es dann endlich mal klappt. Das Podcast-Format, da gibt's ja auch ein bisschen Historie zu. Mit uns beiden, als wir das vor ein paar Jahren gemacht haben, war es, glaube ich, noch gar nicht so verbreitet. Aber schön, dass das fortgesetzt wird. Ja, was macht die Evidentik an der Stelle? Du hast das schon ganz gut dargestellt. Evidentik ist eine Gruppe, wird von einem Finanzinvestor geführt und ich habe da eine Beteiligung und so ein klassisches Private Equity Konstrukt und die Gruppe an sich ist damit oder das Ziel der Gruppe ist eigentlich, spannende Firmen im Softwarebereich zu akquirieren oder in der Gruppe zu bündeln, die eben Lösungen für die klinische Forschung anbieten. Die ganzen Arbeitssysteme, das beinhaltet primär so die Electronic Data Capturing Systeme, also wie werden die Daten erfasst und dann auch verarbeitet. Das kennen wir noch ganz gut aus unserer CAO-Zeit und da haben wir nämlich auch damit gearbeitet. Also es sind im Grunde genommen die Arbeitsgeräte und die Arbeitssysteme, die man in der klinischen Forschung braucht, um entsprechend auch die Studien durchzuführen.
Da ist vielleicht einfach mal gleich die ganz spannende Frage. Wie viel Medizin besteht eigentlich heute aus Datenmanagement?
Wie viel Medizin besteht aus Datenmanagement? Also von der Frage weiß ich jetzt gar nicht so genau, worauf du da hinaus willst. Aber wir sind ja ein bisschen weiter weg von den Studien an sich. Verglichen jetzt, wenn ich mal unsere Story vergleiche als CAO, das haben ja wir beide damals zusammen bei Pronovera, haben wir ja wirklich als CAO die Studien begleitet und als Projektmanager auch betreut, ganzheitlich. Was wir ja machen, ist im Grunde genommen, wir stellen die Arbeitsgeräte bereit. Also wir sind ein kleiner Auszug aus diesem gesamten Paket oder diesem ganzen Scope in der klinischen Forschung. Also sprich, das, was dann die Projektmanager, also die ClinOps-Teams bei den CROs verwenden, was die Sponsoren teilweise verwenden, was dann auch Datenmanager verwenden vor Ort und auch auf den Sites, also die Sites, wo die Patienten hinkommen und natürlich auch die Patienten selbst haben eine Schnittstelle zu den Systemen, ne, die wir bereitstellen. Und insofern, das ist so unser Schwerpunkt, oftmals sehr technisch auch getrieben, aber immer natürlich mit der Verbindung auch zu den Themen, wie sieht so ein Protokoll aus, also die Fragestellung, wie eine Studie umgesetzt wird, die begleitet uns auch und auch da geben wir natürlich Empfehlungen und auch die Erfahrungen, die wir schon haben in den verschiedenen Bereichen. Ich glaube, wir haben jetzt über 4.000-5.000 Studien mit den Setting, was wir begleiten, schon durchgeführt. Das heißt, da haben wir auch einiges an Erfahrung und natürlich wird das auch alles ganz spannend jetzt. Da kommen wir sicherlich auch nochmal zu, die ganze Technologie, AI und was da nicht alles so im Raum steht, ist natürlich auch etwas, was uns beeinflusst und wo wir versuchen, Datensätze auch zu verarbeiten und dann auch unterstützend in den Prozess mit einfließen zu lassen. Also insofern, ich weiß nicht, ob das die Frage so richtig beantwortet, auf die du hinaus wolltest, aber das ist mal so das Grundgerüst von dem, was wir eigentlich machen.
Ja, das ist jetzt die Beschreibung, wie es im Moment abläuft. So, meine Frage war eigentlich, wie viel Medizin, und zwar Medizin, damit meine ich, hat jemand eine Krankheit, ihm geht's nicht gut, er geht zum Arzt, der untersucht ihn, der hat Erfahrung, der weiß, was er hat, verschreibt ihm ein Medikament und dann wird's besser. So, das ist noch, sag ich immer, so das Klassische, wie man sich vorstellt, wie Medizin funktioniert. Da brauche ich einen Arzt für, der Erfahrung hat, der weiß, worüber er redet und verschreibt mir ein Medikament. Und dann gehe ich nach Hause, ich nehme das und dann geht's mir besser. So, Gibt es das heute so noch? Oder ist der Arzt eigentlich auf Daten angewiesen? Kann er das selber noch entscheiden? Weiß er das? Gibt das erstmal ein, holt er ein dickes Buch raus oder hat er eine KI dahinter oder einen Bot, den er fragt, sag mal, hier sitzt gerade einer. Ich weiß nicht so genau, ob der hat so rote Flecken im Gesicht. Kannst du mir mal helfen?
Ja, ich weiß natürlich, Burkhard, du bist immer sehr innovativ. Also auch für die, die es nicht wissen, wir haben ja eine gemeinsame Historie, Burkhard und ich zusammen bei der Bruno Vera. Da haben wir ja gemeinsam angefangen und da hat uns das Thema Medizin natürlich beschäftigt und auch Innovation. Ich glaube, aus meinem Erfahrungsschatz, oder dem, was ich natürlich so sehe, die klinische Forschung läuft dann doch manchmal ein bisschen langsamer, die Uhren ticken dort langsamer als das, was man sich vielleicht dann auch immer vorstellt, was schon vielleicht im technischen Rahmen möglich ist. Das erleben wir dann auch immer wieder, wobei wir, wie gesagt, auch im Softwarebereich schon an dem sehr agilen Bereich unterwegs sind. Das heißt, wir sind natürlich immer interessiert und offen für technologische Entwicklungen. Wir bekommen das auch mit, um deine Frage zu beantworten. Also von der Wahrnehmung, die wir haben, wir sind natürlich interessiert, auch Technologie mit in unsere Produkte einzubauen. Und die Produkte allein sind ja oft nicht das Thema, sondern oftmals der Prozess und auch die Verhaltensweisen, ja, und das ist natürlich bei uns dann aus zwei Stellen immer nicht ganz so einfach. Zum einen ist natürlich klinische Forschung immer hochreguliert, das heißt, es gibt immer viele Auflagen, bevor man Dinge einführen kann. Zum anderen sind natürlich auch Verhaltensweisen präsent, die über viele Jahre geprägt worden sind, also sprich auch einen Arzt, ne, auf die Fragen, was macht der eigentlich noch selber oder wie viel Unterstützung bekommt der vielleicht aus Systemen. Da sehe ich immer wieder tolle Themen und auch Produkte oder auch Startups, die hier Lösungen anbieten. Tatsächlich würde ich sagen, dass der Arzt an sich heute noch sehr präsent ist und auch vielleicht die Möglichkeiten noch nicht so durchgedrungen sind, wie man sich das vorstellen würde. Also sprich, dass der Chatbot da mithilft, das kann durchaus sein, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen ein Wegstrecke. Aber das ist sicherlich, darauf spielt es ja ab, das ist natürlich die Zukunft, die sich irgendwo einspielen wird in verschiedenen Bereichen.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück.
Ja, ich sehe schon, du hast einen langen Zettel da mit vielen Fragen. Ich bin hier ungepreppt. Ich bin ready, genau. Ich höre mal, was du noch alles abfragen willst.
Na, ich denke, Menschen, die zuhören, zum überhaupt jetzt mal etwas über elektronische Datensysteme oder Erfassungssysteme klinischen Studien hören, das ist ja nur ein Kontext, klinische Studien. Mittlerweile seit Corona, glaube ich, hat jeder schon mal was von klinischen Studien gehört, weil alle mitbekommen haben, man muss neue Impfstoffe entwickeln und das macht man nicht einfach nur irgendwie in einem Labor, sondern dafür braucht man klinische Studien. So letztendlich eigentlich das richtige Datenmanagement und die richtige Datenerfassung ist natürlich enorm wichtig für ein neues Produkt. Sonst geht es nicht auf den Markt. Und das ist das, was ihr macht. Das heißt, es ist ein sehr komplexes Thema einfach. Ihr seid mit euren Systemen ja nicht nur bei irgendeiner Krankheit, sondern ihr habt Systeme, die, so habe ich es verstanden, die können genutzt werden von jeder Institution, von jedem medizinischen Fachbereich, die im Bereich klinischer Studien, egal in welcher Indikation unterwegs sind.
Korrekt, genau. Also das Ziel ist natürlich da und wenn man jetzt hört, EDC-Systeme, also die Systeme, die wirklich die Daten erheben, das war vor 10 Jahren vielleicht noch etwas, noch nicht ganz so verbreitet, es war noch deutlich innovativer. Heute ist die Praxis natürlich so, dass das ist Standard, dass man die Daten natürlich auch elektronisch erhebt. Wobei, auch ganz offen gesagt, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, es gibt noch eine ganze Menge Studien, die tatsächlich auch in Papierform durchgeführt werden. Auch von großen Sponsoren. Wir arbeiten mit den Top-Pharma-Unternehmen der Welt zusammen, von den Top-5. Da sind also große Namen mit bei, die man kennt. Und interessanterweise, das ist nicht weg. Also wir haben selber geschmunzelt, weil ich sagte, das gibt's ja eigentlich nicht mehr. Und doch passiert es immer häufig, also passiert es durchaus, dass wir da auch noch mit Papier arbeiten. Deswegen so ganz digital ist das nicht unbedingt, aber das ist schon der Standard. Ne? Und unsere Aufgabe ganz klar, also vereinfacht gesagt, wenn eine Studie durchgeführt wird, sind wir diejenigen, die eben die Systeme bereitstellen, mit denen dann die Ärzte oder meistens die Prüfärzte eben die Daten von den Patienten erheben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich, was jeder vielleicht auch schon kennt, auf einer App gibt es mittlerweile so diese Real-World-Evidence auch Systeme. Das heißt, man kann auch über eine App zum Beispiel seinen Status oder seinen Befund eingeben und sagen, habe ich Kopfschmerzen oder ne, wie fühle ich mich entsprechend natürlich des Protokolls. Das ist in der klinischen Studie alles ein bisschen strenger als jetzt bei den Post-Marketing-Studien und Studies. Das heißt, da muss man nach einem bestimmten Protokoll auch vorgehen, auch der Patient, ne, um eben die gleichen Bedingungen auch einzuhalten, die vorgegeben sind. Aber das kann man auch übers Handy mittlerweile machen. Das passiert auch ganz oft. Also die Datenerhebung findet sehr breit statt. Und wenn du hier guckst, ich habe auch so ein Armband um, ne? Also diese Biomarker und all diese Themen, wie wir mittlerweile ja auch über das iPhone und über entsprechend diese Fitbits, meinst du, dieses Hoop, das trackt halt die ganzen, ne, wie ist die Atemfrequenz, die Temperatur etc. Also in die Richtung Real-World Evidence, also Daten aus dem Alltag sozusagen zu sammeln und einzubinden in die gesamtheitliche Betrachtung, das ist natürlich auch was, was ganz spannend schon gemacht wird und immer mehr auch Einzug führt und sich auch im Bereich der klinischen Studien gut ergänzt mit dem, was man eben in diesem eher konditionierten Umfeld macht, wo eben in der klinischen Forschung ein strenges Framework vorgegeben wird, in dem man sich auch bewegen wird, damit eben diese Studie auch gewissen Ansprüchen genügt und auch immer alles unter den gleichen Konditionen abläuft.
Wenn ihr diese Daten, diese elektronischen Erfassungsbögen herstellt und die werden benutzt, es werden Daten eingetragen. Seid ihr dafür auch verantwortlich, dass die Daten überprüft werden? Ich meine, wir leben heute in einer Welt, wo man sich vorstellen kann, alles zu faken. Das heißt also, eine Realität zu erschaffen, die eigentlich nur auf dem Reißbrett da ist, aber sonst nicht. Seid ihr auch dafür zuständig, dass ihr dafür sorgt, dass die Daten, die dort reinkommen und die ja letztendlich irgendwo benutzt werden, als Grundlage für die Zulassung von neuen Medikamenten und damit natürlich auch zur Verabreichung und Therapie an Patienten.
Ja, also das ist natürlich ein ganz großer Punkt, weil das ganze Thema Prüfung und auch gerade in dem Fall natürlich Patientendaten ist natürlich sehr sensibel und im Rahmen von klinischen Studien muss man natürlich sicherstellen können, dass die Daten auch valide sind und dass da nicht irgendwas vertuscht wird oder dass irgendwas verfälscht wird. Und da sind wir natürlich mitverantwortlich, aber die Daten gehören halt immer dem Sponsor, also die Partei, mit dem wir auch die Studien durchführen. Und unsere Systeme helfen aber dabei, diese Überprüfung auch mit zu unterstützen und natürlich auch im Rahmen dieser Protokolle, die man dann festlegt in der klinischen Studie, ist ja sehr streng vorgegeben, wie etwas durchzuführen ist und wie auch gewährleistet wird, dass eben die Daten geprüft werden. Und ja, das ist natürlich dann auch Teil dieser ganzen Regulatorik. Da gibt es sehr hohe Ansprüche natürlich auch von regulatorischer Seite. Wir haben sehr viele Audits und Compliance-Prüfungen, wo auch immer nochmal sichergestellt wird, dass wir auch die Daten sicher aufbewahren, dass die eben nicht einsichtig oder nicht einzusehen sind von anderen Parteien und dass eben auch die Art und Weise, wie entsprechend Daten erhoben werden, dann auch in Linie ist mit den Protokollen, wie sie durchgeführt werden sollen. Also da gibt es viele Themen, wie man das oder viele Mechanismen, die da greifen, um das einzuhalten, ne? Und am Ende liegen die Daten zwar bei uns, wir haben aber nicht den Zugriff drauf, also mit denen zu arbeiten, sondern es ist immer, wir verwalten sie nur mit und der Sponsor, der uns ja letztendlich beauftragt, ne? Also meistens kann das sein, das ist ein großes Pharmaunternehmen, das beauftragt dann ein Contract Research Organization mit der Durchführung der Studie und dem Projektmanagement und diese Organisation nimmt uns dann mit rein als Systemanbieter für ihr Setup. Ne?
Ist denn das eigentlich heute schon, oder wäre das nicht eine Möglichkeit? Ich meine, jetzt kommen wir schon fast in den Bereich AI oder KI hinein. Ich meine, eure Dokumentationsbögen, wenn man dahinter eine KI zum Beispiel setzen würde, die sich genau anschaut, wie die Daten eingetragen werden, zu welcher Uhrzeit, in welcher Schnelligkeit. Ich meine, wenn nachts, ich sag mal einfach mal ganz doof, dafür braucht man keine KI, aber wenn nachts um 2 Uhr irgendjemand Patienten dort hineinfumselt, könnte man ja auf die Idee kommen und denken, naja, okay, der braucht noch einfach den einen oder anderen Patienten, den er sich gerade als sag ich mal, als Fake-Patienten ausdenkt. Könnt ihr auf so etwas schon gleich reagieren und dann die, sagen wir mal, die Datenschutz-Eingreiftruppe vorbeischicken?
Ja, also vielleicht noch nicht so ganz in die Richtung, aber natürlich gibt es auch da schon und auch schon vor KI bestimmte Themen. Du weißt ja selber, das ganze Thema Risk-Based Monitoring zum Beispiel, ja, also auch zu überprüfen vor Ort, was die Monitor gemacht haben, sind die Daten tatsächlich richtig eingetragen und da gab es auch schon vor KI eben die Möglichkeit über Werte oder Schwellen statistisch auch zu sehen, was ist auffällig an einer Site. Ja, also das war schon vor KI da. Jetzt mit KI sind natürlich andere Möglichkeiten da auch diese ganze Data Validation zu machen und tatsächlich supporten wir das auch mit unserem System, sodass natürlich Auffälligkeiten schneller sichtbar werden. Ne? Das Zukunftsmodell ist sicherlich, wie man auf diese Daten zugreift und auch diese Patterns systematisch identifiziert und im Grunde genommen ja auch den Kunden dabei hilft, in der Steuerung ihrer Studien schon frühzeitig aus diesen ganzen Daten Informationen zu generieren, die eben bei der Steuerung helfen und optimieren. Und was das Thema so angeht, natürlich haben wir Erfahrungswerte auch und wir stellen uns natürlich auch die Frage, wo geht's hin mit künstliche Intelligenz, wie können wir AI nutzen, einfach im Prozess und in unseren Produkten, um die Daten, also ich meine, wer, wenn nicht wir, wir haben sogar das Data Management im Namen drin, ja, sollte denn hier auch mit vorangehen. Und da haben wir schon Überlegungen, Beispiel Protokoll, das Protokoll, was ja erstellt wird, dann auch zu übersetzen in den ECF, ja, passiert ja aktuell noch manuell, also das heißt, man hat ja vorab ein Protokoll, was erstellt wird, für die Studie, das ist sehr umfangreich, was dann übersetzt werden muss, im Grunde auf diesen, in das System, ja. Und das wird aktuell zum Beispiel noch manuell gemacht, aber natürlich wäre das ein super Ansatz auch zu sagen, man muss zukünftig gar nicht mehr viel manuell machen, sondern man hat ein Protokoll und das kann man, das wird ausgelesen und so ein Formbilder erstellt dann im System direkt die Studie, ne? Und es muss jetzt nicht mehr einer manuell machen. Also das ist nicht besonders auch sehr, sehr kreativ, innovativ, weil ich glaube, das denkt jeder EDC-Hersteller. Das ist so das Naheliegendste, aber da gibt es so einige Themen, in die Richtung geht das, wo wir sagen, im Prozess an sich gibt es viele Abläufe, wo wir auch unterstützen können, operativ, weil wie gesagt, die Patientendaten an sich können wir ja nicht auswerten. Wir können nicht sagen, also wir nehmen jetzt mal alle Datensätze und können mal reingucken, was da immer so rausgekommen ist und das verkaufen wir oder darum machen wir irgendwie ein Modell draus. Wir können aber durchaus die operativen Datensätze auslesen und sagen, ne, wo haben wir, wie lange haben wir gesehen, hat die Rekrutierung gedauert in einem bestimmten Indikationsbereich und in einer bestimmten Geografie, ja, und vielleicht kann man da Rückschlüsse ziehen, um zu sagen, zukünftig kann man da entsprechend auch schon in der Protokollgenerierung Aussagen treffen oder vielleicht auch Dinge überprüfen, die dort Zeit und Geld sparen. Und das sind natürlich so Themen, die sind auch nicht von heute auf morgen gemacht, da sind wir natürlich dran, aber da braucht es auch etwas Zeit, um die entsprechend umzusetzen und wie es in der klinischen Forschung immer auch so ist. Jeder findet das immer alles ganz spannend, aber wenn es dann darum geht, auch da direkt mitzumachen, muss man doch erstmal ein bisschen Sitzfleisch oder ein bisschen Geduld mitbringen, weil eben doch diese regulatorischen Auflagen so hoch sind. Ne? Und da wird oftmals dann, das ist oftmals eigentlich dann aus der Praxis heraus, ein bisschen der Blocker oder weshalb Dinge auch etwas langsamer gehen und wir natürlich aber auch trotzdem immer so eine Balance finden müssen, um zu sagen, ja, natürlich gehen wir in die Richtung und machen was, was dann auch von den Kunden irgendwann honoriert und genutzt wird. Gleichzeitig müssen wir uns immer dran halten, dass da noch sehr konservativ natürlich auch Acht gegeben werden muss, dass die regulatorischen Auflagen eingehalten werden.
Also das heißt letztendlich, eure Systeme, die ihr verkauft, das heißt also die Daten, also die Dokumentationssysteme, vielleicht auch nochmal für die Leute, die zuhören, wenn hier EDC oder ECRF auftaucht. ECRF steht für Case Report Form, das heißt also letztendlich eigentlich ein Dokumentationsbogen für einen Patienten, der an einer klinischen Studie teilnimmt. Wenn ihr die verkauft, ihr stellt sie auch selber letztendlich her. Das heißt, ihr habt die ganze Software dazu entwickelt und wenn ein neues Projekt mit einer neuen Indikation reinkommt, dann versucht ihr natürlich auch eure Dokumentationsbögen genau auf diese Indikation dann auch, sag ich mal, vorzubereiten und einzustellen, so dass der Arzt dann auch ja die richtigen Fragen stellt für die Indikation und für die Studie, für die Patienten, die dort gerade teilnehmen. Ist das so richtig?
Ja, schon. Also ich denke, der große Wert, also man muss ja sagen, wir sind ja mit dem, was wir tun, das ist ein sehr umkämpfter Markt. Ne? Also es gibt bestimmt 100 EDC-Systeme weltweit. Also das ist deswegen nichts Exklusives mehr. Vor 10 Jahren sah das vielleicht noch anders aus. Mittlerweile gibt es da viele Anbieter und das ist ein sehr umkämpfter Markt. Der ist mit sehr viel Wettbewerb und im Grunde genommen ist es interessant, um das mal auch vorwegzunehmen, jetzt in Zeiten von KI, wir haben ja alle gehört, was mit Anthropic passiert ist und Claude, wo gesagt wurde, Mensch, Thema Software steht jetzt auch unter Druck, weil eben Software zukünftig so customized werden kann und nicht mehr exklusiv ist. Und das sehen wir natürlich auch, wobei wir wissen, wir haben da noch mehr Zeit eben in unserem Umfeld, um das bevor wir davon betroffen sind, aber uns beschäftigt schon natürlich auch, wie können wir unseren Wettbewerbsvorteil zukünftig aufrechterhalten. Und diese Thematik, die du sagst, also wie bringen wir eigentlich die Erfahrungen mit ein? Aktuell ist es interessanterweise schon so, dass wir zwar ein Softwareunternehmen sind, aber der Service gewinnt immer mehr an Bedeutung, weil Service ist das, was wir mit der KI noch nicht so gut abbilden können und auch das Wissen. Ne? Vielleicht kommt das irgendwann auch noch, aber aktuell ist es so, dass unsere Kunden eigentlich wertschätzen, dass wir erfahrene Mediziner oder Experten mit an Bord haben, die eben bei diesen ich nenne es mal Customizing der Systeme, mit behilflich sind. Weil der eigentliche Clou und die Differenzierung ist dann, nicht einfach nur ein System zu haben. Und wir haben ja nicht irgendwie ein System, was man so von der Stange kauft und wo man sagt, da download die App und dann geht's los, sondern oftmals ist es dann eine sehr wissenschaftliche Diskussion. Da muss man mit den Kunden über das Protokolldesign sprechen, was sie eigentlich machen wollen, und führt dann eben dieses Gespräch, wo dann heraus ersichtlich wird, was die eigentlich auch vom System brauchen. Und dieses Customizing ist eigentlich das, wo wir mehr unsere Erfahrung einfließen lassen und dann auch sagen können, wie unterstützen wir, was brauchst du an den Systemen und wie setzen wir das mit auf? Und das ist interessanterweise das, wo unsere Kunden dann auch mehr Wert sehen aktuell und wo wir unsere Expertise auch besser tailern können.
Also da habe ich eine Frage zu. Und zwar, du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Anbieter von solchen Systemen. Wir arbeiten, so wie ich es verstanden habe und das auch kenne, in der klinischen Forschung geht es ja letztendlich darum, Daten zu eruieren, die aussagekräftig sind. Das heißt, dafür brauche ich natürlich auch gewisse standardisierte und validierte Systeme, wo auch die Behörden nachher, wenn sie Daten bekommen, wissen, okay, das haben wir schon mal vorher gesehen, das haben wir für gut befunden, die Daten, die mit diesem System eruiert worden sind und dokumentiert und vielleicht verarbeitet worden sind, macht Sinn. Aber wenn es dann so viele Anbieter gibt, was ist denn der Unterschied? Also passt das dann überhaupt noch in diese Denke hinein? Ich meine, dann macht ja jeder ist irgendwie ein bisschen anders. Dann gibt es ja kein wirklich standardisiertes System. Was unterscheidet euch oder euer System von, sag ich mal, ja, den anderen 50, 60 Mitbewerbern?
Mhm. Ja, gute Frage. Die habe ich mir auch gestellt, als ich vor dann ein paar Jahren dort eingestiegen bin. Und wir haben tatsächlich einen Strategieprozess auch damals durchgeführt, um erstmal rauszufinden. Wir in der Gruppe hatten zu dem Zeitpunkt 3 unterschiedliche EDCs. Also sogar in der eigenen Gruppe hatten wir 3 EDCs. Und der Gedanke zu dem damaligen Zeitpunkt war, das ist doch super, dann machen wir doch einfach nur ein EDC draus. Na, dann sparen wir uns diese ganze Vielfalt und dann können ja alle 3 das gleiche EDC verkaufen, was dann in der Praxis so also schnell gesehen wurde, dass das nicht geht, weil die Kunden schon aus einem bestimmten Grund sich auch entscheiden für eine bestimmte Lösung, und das hatte man jetzt gar nicht so auf dem Schirm, weil man gesagt hat, ja, ist doch super, das scheint das beste System zu sein und jetzt schmeißt auch die alten Systeme oder die anderen raus und packt das rein und dann nutzen das die Kunden. Und in der Tat, es gibt viele Anbieter, aber es liegt auch daran, dass natürlich die Bedürfnisse der unterschiedlichen Kundensegmente schon auch sehr unterschiedlich sind. Ja, also wir haben die großen Big Player, die hier auch sehr, sehr viel Geld kosten, so ein Medidata Rave. Ja, das sind dann so diejenigen, die die wirklich großen globalen Studien machen, in einem wirklich teuren Setup, und die sind auch vom Preispunkt natürlich in einer ganz anderen Liga unterwegs. Und dann hast du halt auch, ich sag mal, auf Kundenseite Settings, wo du sagst, das sind kleine Biotechs manchmal, ja, die ein kleines Team haben, die ein kleines Funding haben und gucken müssen, dass sie ihre erste Studie erfolgreich überhaupt an den Markt bringen können, um das Produkt eigentlich zu platzieren. Also da hängt alles an diesem einen Projekt. Ja. Und du hast, wie gesagt, große Sponsoren, die am laufenden Bande Studien durchführen, auch große Studien. Und du hast akademische Institutionen, die wieder auch vielleicht ein bisschen Budget-Constraint haben und sehr viel in Eigenarbeit auch machen wollen. Und im Endeffekt ist es eben dieser, und wir haben das über eine Segmentierung abgedeckt und haben festgestellt, ja, das gibt schon einen Grund, warum es immer noch so viele EDC-Systeme gibt, weil die Bedürfnisse in den Segmenten sehr unterschiedlich sind. Und wir haben das auch, wir haben beispielsweise jetzt dann ein Unternehmen, was sich sehr stark auf den akademischen Bereich konzentriert hat, weil sie da einfach historisch stark waren und auch eine gute Lösung anbieten. Ein Unternehmen in Amerika, was sich eben auf den Med-Device-Bereich spezialisiert hat und den Prozess gut verstanden hat und eine Lösung angeboten hat, die beispielsweise, die hatten 3 integrierte Systeme mit einem ECRF, mit einem ETMF und mit einem CTMS-System. Also das sind weitere Arbeitssysteme, die sehr gut integriert sind, und das ist für kleine Teams sehr spannend. Und wie gesagt, die Differenzierung ist dann am Ende dann doch, obwohl es sich um Software dreht, geht es dann sehr stark darum, auch diese Process-Domain, das Wissen aus der Domain zu haben und den Prozess dann mit den Mitarbeitern auch darzulegen, sodass unsere Kunden verstehen, was sie eigentlich brauchen. Also die Übersetzung des Kundenproblems in die Konfiguration eines Systems ist eigentlich das, was wir dann bieten, und das ist natürlich nur dann authentisch, wenn man auch nahelegen kann, dass man mit seinem jeweiligen System auch in einer bestimmten Nische die Erfahrungspunkte auch hat.
Also mir ist klar, dass es natürlich unterschiedliche Voraussetzungen gibt und Ansprüche, Bedürfnisse, aber letztendlich geht es bei klinischen Studien immer um das Gleiche, und du hast die gleichen Rahmenbedingungen gesetzlich gesehen, einfach auch was die Validierung und die Sicherheit der Daten angeht. Ich stelle mir das so vor, mittlerweile ist das ja wahrscheinlich auch möglich, man baut einfach wie im Lego-System einfach etwas zusammen, wo alles abgedeckt wird und ich biete dann nur das an, nehme die Lego-Steine raus, die derjenige gerade wirklich benötigt. Und wenn es jetzt wirklich nur eine kleine akademische Gruppe ist, die eigentlich nur, sagen wir mal, herausfinden möchte, ob nach dem Urlaub die Bauchschmerzen größer sind als vom Urlaub, um den Einfluss von, weiß ich nicht, von mediterraner Kost oder nicht mediterraner Kost zu testen auf die Darmthematik, dann braucht er vielleicht ein anderes System. Aber es muss doch möglich sein, dass ich sage, okay, ich habe einen ganzen Baukasten, das ist der Standard. Und du sagst, was du willst, dann nehme ich die Sachen raus. Und dann bekommst du das andere und die Teile, die da sind, kommunizieren genauso miteinander. Das muss doch einfach möglich sein.
Das ist auch möglich. Also wie gesagt, das ist im Ganzen...
Und dann frage ich KI, ob sie mir nachbauen kann.
Das ist auch eine Frage, die man stellen kann
an die KI,
die haben wir auch.
Ich meine, noch besser, der Kunde ruft an und hatte gleich den Bot am Telefon und sagt, pass mal, ob ich möchte die und die Studie haben. Du, eine halbe Stunde später hat er schon seinen elektronischen Datenerfassungsbogen dort liegen.
Also natürlich, das sind mehrere Punkte, die du jetzt aufgreifst. Ne? Und ich weiß natürlich, da war es immer innovativ. Ne? Das ist ja die KI morgen hat schon, die ersetzt gleich die ganzen Laden. Und im Prinzip ist da auch viel möglich. Ich greife mal eins auf. Also der wesentliche Punkt, was ich eben sage, die regulatorischen Auflagen sind sehr hoch, aber auch differenziert. Das heißt, da gibt es ja unterschiedliche Anspruchslevel. Ne? Und je nach Studie kann es eben sein, hast du einen sehr hohen Anspruchslevel in Form von gewissen Compliance-Regelungen, die du erfüllen musst. Also die müssen ja erfüllt sein. Da gibt es Compliance-Prüfungen, die Unternehmen auch durchführen müssen. Dann gibt es eben ein Setting, wo man sagt, ja, das ist natürlich höherpreisiger zum Beispiel für Kunden. Da gibt es auch nicht alle Systeme, die das können. Das heißt, ich muss mir dann immer schon sehr spezifisch aussuchen und manche Anbieter haben zum Beispiel eine Nische gilt, wo sie sagen, ne, wir machen breite Studien, keine hohen Anforderungen zum Beispiel an die Regulatorik, aber dafür sind wir gut geeignet und wir hauen die Systeme halt für lau raus, mehr oder weniger, oder für günstiges Geld. Und dann macht das auch super Sinn. Ne? Und wie gesagt, diese Differenzierung über die Anforderungen ist dann schon das, weshalb wir am Ende des Tages auch noch im Geschäft sind, weil das gibt sehr unterschiedliche Nischen und die decken sich auch nicht, weil man muss ja auch wissen, ein Medidata als Branchenprimus, der hat natürlich auch eine andere Kostenstruktur. Ne? Der muss andere Preise nehmen, nimmt er auch, hat auch andere Kunden. Bei uns ist es so, wir sind ein bisschen flexibler, weil eben kleiner, gerade unsere kanadische Entity, wo ich auch viel mache, die hat zum Beispiel ein sehr modulares System und ein sehr flexibles System. Wir können tatsächlich viel abbilden und das machen wir gerade auch sehr gut. Also das ist so unsere Strategie, dass wir gesehen haben, hey, super, wir können tatsächlich über diesen modularen Approach sehr viel abbilden und das entsprechend dann auch immer in der Kombination mit, du musst ja ein Competitive Pricing auch haben bei deinen Kunden, um zu sagen, zu dem Preispunkt kaufen die auch. Und das ist immer sensibel mittlerweile. Das war vielleicht früher noch ein bisschen anders. Aber mittlerweile ist es auch so, dass du auch im Entscheidungsprozess, also das Buying Center ist mittlerweile sehr umfangreich. Man muss sich überlegen, solche Studien, in der Regel haben wir 6 bis 8 Monate, bis da solche Deals abgeschlossen werden. Und es sind manchmal größere Deals, manchmal kleinere Deals, aber die sind unheimlich aufwendig. Ne? Also und für jemanden, der jetzt von außen dazukommt, also wenn ich morgen sagen würde, ah, ich finde das ja ganz spannend, ich baue jetzt morgen was mit Claude nach, da geht einiges, aber dann müsste ich erstmal in der Lage sein, wie gesagt, ich sehe das ja, wie umfangreich diese Prüfungen sind, die wir immer durchlaufen, ständig und überall, Thema Compliance, Quality Assurance und all sowas, die sind schon sehr hoch, das heißt, da ist schon eine gewisse Entry Barrier drin und auch ich nenne es mal so, die Feinheiten in den Systemen sind ja auch nicht zu vernachlässigen, weil so ein Software-System, also die Baustellen, die wir da hinten haben, die sind ja auch alle zertifiziert und die werden auch alle angeguckt. Und im Endeffekt ist es dann so, dass wir natürlich auch mit dem Gedanken spielen und sagen, wie würden wir das denn heute nachbauen? Das wäre doch viel cooler, weil wir haben ja auch gewisse Technical Debt und Legacy bei uns in den Systemen, weil sie eben schon 20 Jahre da sind. Und das Starke ist, mit 20 Jahren in der Branche hast du einen Namen und einen Track Record und den kaufen Kunden auch. Du hast aber auch ein bisschen Technical Debt, weil wir sind eben nicht in Google. Ja, wir haben so Systeme, die sind auch natürlich gewachsen und die muss man auch modernisieren. Gleichzeitig sehen wir auch, was möglich ist mit KI, dass du Dinge nachbauen kannst. Und da geht es ja mittlerweile auch darum, dass du eigentlich im Grunde genommen so die Produktgeschichte ja replizierst. Du kannst ja der KI sagen, was möchte ich denn eigentlich, was will denn der Kunde? Du kannst das spezifizieren und dann baut der dir das, ja. Das ist auch ganz, ganz faszinierend. Nur da ist dann die Barriere tatsächlich, das in den Markt zu bringen und auch den Kunden gegenüberzustellen oder darzustellen, weil die natürlich sagen, na, wir machen keine Experimente, ne? Das heißt nicht, dass das nicht geht, aber das ist ein ganz aktuelles Thema auch bei uns, nämlich die Frage, wie wir diese Möglichkeiten schon nutzen und auch einsetzen. Und das tun wir auch über einen etwas, ich sag mal, moderateren Ansatz, weil natürlich das ist die Zukunft, gerade in Software. Wir sehen es, wenn man ein bisschen mit aufmerksam zugeschaut hat, sieht man auch, wie sich im Softwarebereich das Bild komplett verändert hat. Also vor ein paar Jahren war noch das Berufsbild Software Developer, also without also keine Diskussion, ja, das war so. Und heute sehen wir, dass da überall auch in anderen Softwareunternehmen, dass da viel Software-Developer jetzt, sag mal, rausgenommen werden. Ja, die Zahlen sinken da. Und auch da hat sich die Arbeit verändert, weil natürlich alle sagen, ja, zukünftig wird immer mal mit Agents oder, was heißt zukünftig, es wird schon mit Agents gearbeitet. Ne? Also die Arbeit an sich eines Softwareunternehmens ändert sich auch massiv. Und das hat man jetzt gesehen an der Börse vor ein paar Monaten, als dann die Börsen verrückt gespielt haben, kurzzeitig, weil Anthropic rauskam und gesagt hat, so, ja, eigentlich kann zukünftig jeder seine eigene Software customizen. Und deswegen verlieren so diese ganzen Legacy-Player eben an Bedeutung, weil was macht dann ein Salesforce, wenn ich mir mein CRM-System zukünftig selber customizen kann für einen Bruchteil der Kosten? Und das Problem irgendwann vielleicht auch gelöst ist, wie man die Daten von diesen ganzen Playern rüberzieht. Ich glaube, das ist noch das, was man auch nicht vergessen darf. Da hängen ja Daten bei diesen ganzen Anbietern, die kannst du ja nicht von heute auf morgen einfach dann dir rausziehen. Also deswegen glaube ich auch, dass natürlich diese Angst, dass jetzt alles komplett sich verändert im Software, das so schnell geht's auch nicht. Aber wir sehen halt, wir haben einen großen Umbruch und wir müssen uns auch überlegen als eher kleinere Anbieter, wie wir uns da positionieren und wie wir unser Produkt und unseren Service eigentlich für die Zukunft neu ausrichten. Also mal wieder eine große Transformation.
Ja, Ausrichtung der Zukunft, das wäre jetzt nochmal genau auf diesem Punkt, was du gerade so alles nochmal erzählt hast, das ging mir gerade nochmal durch den Kopf durch. Millionen von Patienten sind in klinischen Studien, die geben irgendwelche Daten ab. Ob das jetzt nun Empfindungsdaten sind auf einem Fragebogen oder ob das klinische Daten sind aufgrund einer Blutanalyse. So, und diese Daten, die sammelt er und die kommen ja irgendwo in ein System. Also sind die schon da. Von Millionen von Patienten. Und dann weiß man auch aus den verschiedensten Indikationen, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Diabetespatient, so ein typischer, sag ich mal, Colitis-Patient oder Rheuma-Patient, was auch immer, wie er aussieht, das weiß ich ja schon. Das ging mir gerade durch den Kopf durch. Wenn all diese Daten doch schon vorhanden sind, jetzt nochmal die Zukunft. Ich nutze die Daten und baue mir damit eigentlich für meine klinische Studie meinen eigenen Patienten. Gib das einfach in KI ein und sage, ich brauche einen Patienten, der die und die Krankheit hat. Du hast ja schon all diese Daten. Ich baue mir meinen Avatar. Wäre das nicht eventuell der nächste Schritt?
Ja, gibt's auch schon Anbieter, die das machen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade eine Transaktion oder ein Thema auch, wo wir in Gesprächen sind und eine der Parteien geht in die Richtung tatsächlich. Wir haben ja auch in unserer Gruppe eine Gesellschaft in Paris sitzen, die machen dieses ganze Real-World-Evidence-Thema. Und das war vor einigen Jahren auch noch deutlich innovativer, als das ganz neu war. Also wie gesagt, dieses Thema nicht klinische Studiendaten, sondern eben Daten, die über zum Beispiel Fragebögen oder über eine App eingeholt werden können oder die eben über einen Biomarker reinkommen. Also nicht in einem klinischen Umfeld, im Umfeld einer klinischen Studie, das sehr, sehr reguliert ist und vorgibt, wie dann diese Daten erhoben werden, sondern das, was wir quasi so machen könnten, wenn ich sage, ich möchte mal wissen, wie so ein Produkt anschlägt und ich frage die Leute einfach per Fragebogen oder über eine Community und Plattform. Wir hatten dort eine Plattform, zu einem Zeitpunkt hatte die auch 500.000 User drauf, noch so zu Corona-Zeiten. Also da war die Idee eigentlich über dieses Community-Nurturing, also Communities zusammenzubringen, Patienten zusammenzubringen, um eben über ihre Krankheiten zu sprechen, um Informationen auszutauschen, um natürlich auch über diese Community Patienten anzuwerben. Und tatsächlich ist auch da natürlich die Entwicklung, Communities werden perspektivisch oder haben schon natürlich an Bedeutung verloren, weil jetzt ja viel mehr auch zum Beispiel über KI läuft. Ne? Leute versuchen dann mit der KI zu sprechen, tauschen sich darüber aus und logischerweise ist dann schon natürlich der nächste Schritt auch ganz klar dieses, und ich weiß, du hattest das schon im Kopf auch schon vor 5 Jahren, als wir noch in dem anderen Setup waren, dieser digitale sozusagen, dieser Avatar, ne, der eigentlich dann über die gesammelten Daten, diese Information geben könnte. Also das gibt's, das ist, und da nochmal, also klinische Forschung und auch Healthcare-Bereich, also da sind die Big Player natürlich, die haben Milliarden Budgets, die probieren schon alles Mögliche aus. Ich kann immer nur von dem reden, was ich natürlich so in unserem Umfeld auch sehe. Aber na klar, der Punkt ist, um das abzuschließen, das Thema, warum ich die Firma reingebracht habe in die Diskussion hier, ist, auch dieses Unternehmen muss sich halt komplett neu ausrichten und hat festgestellt, ja, also die Community, das war wirklich eine Zeit lang sehr, sehr präsent und natürlich ganz decentralized trials, real world evidence und innerhalb auch nur von ein paar Jahren hat sich da die Notwendigkeit ergeben zu sagen, nee, das reicht nicht, man muss umdenken und das geht tatsächlich dann auch in die Richtung, was du gerade sagtest, was mache ich, wo bekomme ich die Daten letztendlich her und wie erhöhe ich immer die Datenqualität, ne? Weil das ist ja auch ein Thema, immer zu gewährleisten, dass auch die Daten, die ich erhebe, irgendwo, auch wenn es eben nicht in einem sehr regulierten Umfeld ist und vorgeschriebenen Umfeld einer klinischen Studie passiert, dass man doch irgendwo gewährleistet, ja, was mache ich mit den Daten? Also wenn du jetzt sagst, ich möchte eigentlich prüfen, vielleicht wie eine Kopfschmerztablette irgendwie wirkt, ne? Und dann kannst du ja im Grunde genommen über eine App dann sagen, 2 Stunden später, 3 Stunden später, Mensch, mir ist so ein bisschen übel, ne? Und ich habe immer noch Kopfschmerzen, ne? So, das kann natürlich sein, weil die Tablette nicht so wirkt. Das kann so sein, dass du vielleicht auch vergessen hast zu schreiben, dass du gestern irgendwie mit 3 Promille nach Hause gefahren bist, nachdem du eine richtig große Freie hattest. Und das sind ja alles Sachen, die fließen nicht mit ein. Und deswegen ist am Ende auch immer die Frage, wie schafft man es auch natürlich, die Qualität der Daten letztendlich sicherzustellen, um auch damit arbeiten zu können.
Es war gerade ganz spannend, was du da nochmal gesagt hast. Die Leute sollten, also die Patienten selber geben die Daten weiter. Und du hast gerade gesagt, da müssen die noch reinschreiben, ja, ich habe Bauchschmerzen oder dieses und jenes habe ich gestern gegessen. Ich glaube mal einfach, das brauchst du auch irgendwann mal nicht mehr. Wenn du alle Daten wirklich messbar machen kannst, dann kannst du nur in der Schrittfolge sehen, ob der gestern Abend saufen war oder ob er sich nur hingesetzt hat und eine Bolle gegessen hat oder ob er auf dem Sofa sitzen geblieben ist. Wenn er dann seine Hand 5-mal an den Bauch legt und irgendwie da drauf rumdrückt und nicht am Knie oder was auch immer er macht oder ein Buch in der Hand hat, tja, das kannst du alles messen, dann weißt du eigentlich, was gerade passiert ist.
Tja, ob wir das wollen, was er da alles mal, weiß natürlich nicht, ne? Aber natürlich klar.
Moment, es geht darum, was möglich ist eigentlich.
Ja, natürlich.
Also du hast vorhin auch noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Das sind die Entwicklungskosten. Das sind ja Milliarden. Das belastet ja die Gesundheitssysteme. Das wäre doch schon ganz cool, wenn man diese Entwicklungskosten einfach, weil man genau solche Systeme nutzt, reduzieren kann. Das heißt letztendlich mehr Qualität für weniger Geld.
Natürlich. Also
in kürzerer Zeit. Klar,
ja, ich weiß, das ist, du bist immer ganz vorne mit dabei und sehr oft visionär. Und ich denke, was man jetzt wieder einmal sieht, auch jetzt durch die neuen Möglichkeiten, es geht wahnsinnig viel. Und da ist natürlich der Gesundheitssektor immer, der entfacht da viel Fantasie. Die Realität ist immer die, dadurch, dass es eben doch ein Bereich ist, der mit sensiblen Daten zu tun hat, ist die Umsetzung hinkt immer etwas hinterher. Und deswegen glaube ich auch, da werden viele Themen jetzt kommen und es gibt auch schon viele Themen. Ich sehe das ja auch. Also wir sind ja mehr wir sind jetzt nicht im Venture Capital Bereich unterwegs, aber ich kenne auch einige Leute und sehe, was die da aktuell machen und die versuchen natürlich jetzt auch aktuell ihre Ideen und Business-Konzepte umzusetzen. Das ist immer gar nicht so einfach, weil dann die Realität dann doch die ist, dass du auch einen kommerziellen Aspekt oder die kommerzielle den kommerziellen Nutzen deines Businesses auch darstellen ist. Also am Ende muss ja, also das ist ja leider so, müssen wir da auch Geld mit verdienen, ne? Und da sieht man dann immer, dass das gar nicht so einfach auch zu vermitteln ist. Und jeder hat immer, findet das immer super. Und deswegen, also ich bin aktuell nicht mehr so viel auf den Konferenzen, aber das war immer, da gibt es glaube ich 30, gibt es immer eine AI-Veranstaltung und 30 Themen, die vorgestellt werden mit Experience Groups und Diskussionen. Und wenn man dann letztendlich guckt, was macht er eigentlich wirklich, ne, dann ist das immer so ein bisschen dünn. Aber das wird sich ändern. Also ich glaube, das kommt jetzt. Die Frage ist immer, und das betrifft nicht nur die klinische Forschung oder den Healthcare-Bereich, ist ja letztendlich immer, welchen Nutzen du wirklich stiften kannst mit diesen Lösungen, die du anbietest, ne, und was wirklich nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist jetzt so auch das, was uns noch weiterhin beschäftigen wird, wie wir es wirklich schaffen, nachhaltig mit diesen neuen Möglichkeiten innerhalb unserer Wertschöpfungskette Wert zu stiften und wie sich die Wertschöpfungskette insgesamt natürlich auch verändert. Das ist immer das gleiche Thema, das ist dann auch wieder nichts Neues, deswegen sage ich, it's another transformation, und letztendlich haben wir das immer wieder alle paar Jahre. Das, was jetzt da ist, hat zugegebenermaßen noch eine andere, steilere Kurve, was so die Adaption betrifft, weil wir schon sehen, innerhalb von einem halben Jahr entwickeln sich Themen und sind Möglichkeiten da, die man überhaupt nicht vorhergesehen hat. Und ich glaube, das ist auch das, was man so, was uns alle natürlich auch antreibt, weil wir sehen, naja, das ist nichts, wo du jetzt 2 Jahre warten kannst. Du kannst jetzt nicht sagen, wir warten erstmal auf, was da so passiert, sondern man muss sich jetzt damit auseinandersetzen. Und ich sehe das bei uns, ist das so, wir haben so eine Art Resiliency Framework in unserem Portfolio auch aufgestellt und geschaut, welche Bereiche sind denn jetzt besonders anfällig durch AI und welche sind, haben jetzt einen Mode, wo man sagt, naja, da ist es vielleicht nicht ganz so einfach umsetzbar. Also mit dem Healthcare-Thema sind wir so mit einem Mode, wo wir sagen, da haben wir ein relativ hohes Resiliency-Framework, weil wir eben sagen, Regulatorik spielt eine große Rolle. Und dann gibt es andere Bereiche bei uns im Portfolio, wo man sagt, nee, da gibt es halt keine große Regulatorik. Da kannst du Dinge sofort ausprobieren, machen. Und das geht dann sehr viel schneller. Das bedeutet aber auch immer im Umkehrschluss, dass du jetzt vielleicht von heute auf morgen mit ganz anderem Wettbewerb rechnen muss, ne? Und der auf einmal deine Kostenstruktur hinterfragt und der dann bedeutet, dass das, was du machst, in einer Woche, in einem Monat, in einem halben Jahr massiv unter Druck gerät. Und das ist, glaube ich, die Frage, die sich jedes Business aktuell jetzt stellen muss, ne? Also wo stehe ich mit meinem aktuellen Geschäftsmodell und den welchen Nutzen stifte ich und wie verändert sich das? Und das ist, glaube ich, eine, wie gesagt, also im Softwarebereich haben wir die sehr aktuell, die Diskussion. Das ist auch logisch, weil da sind wir, glaube ich, ziemlich vorne weg. Aber auch andere Bereiche trifft's. Und ja, das ist das, womit wir uns dann auch beschäftigen.
Also du hast gerade davon gesprochen oder beziehungsweise du triffst damit natürlich den Zeitgeist, den jeder auch fühlt. Die Welt scheint sich viel, viel schneller zu drehen als früher. Und es muss auch viel darüber gesprochen werden und diskutiert werden. Man muss sich ausrichten, man kann sich nicht irgendwo hinsetzen. Frage dazu, wenn du mit deinen Leuten redest, bist du eher für Meetings in Präsenz oder remote? Welches von diesen Meetings ist deiner Erfahrung nach am erfolgreichsten oder am ergebnisreichsten?
Du weißt ja, da muss ich jetzt doch wieder anfangen mit der alten Legacy, die wir teilen. Also um es wegzunehmen, ich glaube, dass gerade solche Situationen, die erfordern weiterhin, dass Menschen zusammenkommen, zusammenarbeiten. Ja, und dieser Austausch ist enorm wichtig. Das ist auch meine Rolle, die ich, glaube ich, Zeit meines Lebens immer dann wieder eingenommen habe. Klar, so ein Methodenkasten, den du brauchst, ja, gerade in dem, was wir machen. Ich habe ja viele Branchen durchlaufen und deswegen bin ich immer so ein bisschen der Generalist. Ich habe aber mit hervorragenden Teams gearbeitet, die immer sehr viel Wissen hatten. Das war auch, als wir 2019, um das Beispiel mal aufzugreifen, bei Pronovera angefangen haben, da hat noch kein Mensch jetzt, da war das überhaupt noch nicht gang und gäbe, Teams-Meetings zu haben. Und ich erinnere mich in der ersten Zeit, damals war es ja bei Pronovera, war ja ziemlich eine schwierige Situation, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wir haben Meetings im Meetingraum gehabt, im halben Stundentakt, ja. Vor Ort. Und ich war auch immer da und ich habe gesagt, hey, wir müssen in diesen schwierigen Zeiten zusammen sein und da müssen wir uns zusammensetzen und Lösungen finden für die Herausforderung. Und wenn man jetzt heute so drüber nachdenkt, also hey, und dann haben wir halt Teams-Meetings gehabt und wir haben angefangen, jeden Tag Teams-Meetings haben, wo es eigentlich auch noch keiner gemacht hat. Ja, das ging von heute auf morgen, wo wir gesagt haben, auf einmal konnten wir auch mit unseren Kunden, ich weiß noch, wir haben damals den ersten Kunden in Korea, LG, angeworben. Ach, ja. Stimmt, wir haben auf einen Schlag die Möglichkeit gehabt, Teams-Meetings mit Kunden in den USA zu machen, wo das gesamte Team dabei war und nicht mehr hinfliegen musste, was ja früher bedeutete, man war eine Woche außer Gefecht. Ja, und dann, wenn du Pech hast, sind die nicht mal gewonnen. Wir haben relativ schnell gelernt, damit umzugehen und das vernünftig einzusetzen. Und ich finde, wir hatten eine gute Mixtur, wie wir das gemacht haben. Wir haben auch den Standort hier ja gehabt, wo wir alle Teams immer auch vor Ort hatten, ne, weil das gerade in diesen schwierigen Situationen ist es wichtig, miteinander an den Team zu arbeiten, auch präsent zu sein. Das ist in meiner neuen Rolle natürlich etwas schwieriger. Wir hatten zu Anfang 5, 6 Firmen, die halt überall verteilt waren, von Deutschland, eben Frankreich, USA, Kanada. Und die Leute, die Kollegen haben auch überall gesessen. Also da war es auf einmal dann gar nicht mehr möglich, immer irgendwo zentral in einem Office zu sitzen. Da muss man sich überlegen, wie kriege ich die trotzdem abgeholt? Ja? Gerade wenn ich eben eine Kultur ändern möchte, ist es ja schwer, das zu tun, wenn ich jetzt nur so ein GZSZ-Format von 30 Minuten habe, um dir irgendwas zu erzählen. Ja? Und viel von der Rolle in diesen Prozessen besteht ja auch darin, das vorzuleben. Also Der Chef kann nicht sagen, wir müssen alle richtig kürzer treten, wir müssen Gas geben und dann fahre ich hier in Wellness, in meinen Wellness-Retreat, ja. Sondern dieses Vorleben dabei sein, mit eingreifen, mit supporten, das fällt natürlich dann ein bisschen schwieriger. Aber auch da bin ich mittlerweile, also ich würde nicht sagen, dass wir hundertprozentig den Dreh jetzt raus haben, weil das ist immer noch eine Challenge, finde ich. Wie connecten wir gerade dann auch mit neuen Kollegen und Mitarbeitern? Wie schafft man es, da eine Kultur reinzubringen, die alle mitreißt, wenn einer halt, einer sitzt in Tokio, einer sitzt in Dublin, einer sitzt in Halifax, einer sitzt in Montreal, einer sitzt in München. Ja, das ist nicht so ganz einfach, aber das ist auch das neue Modell, wie es eben zumindest bei uns aussieht. Das ist nicht überall so. Bei uns ist das aber, sag ich mal, der Alltag. Und natürlich denke ich mir auch ganz oft, hey, das wäre einfacher, wenn wir einfach jetzt im selben Büro wären, weil dann würde ich sagen, klemmst du bitte dann hinter mal hier mit rein und dann lösen wir das jetzt. Ja? Und hol den Kollegen auch dazu und dann ist es gelöst. Ja? Und in der Realität ist es natürlich oftmals so, dann geht diese E-Mail-Schießerei los, jeder schreibt mal irgendwo, ne, damit man sich auch mal zu Wort bringt, alle auf CC. Und das sind so aber auch Mechanismen, da muss man eben ein Framework auch schaffen, wie die Organisation arbeitet. Und das ist das, was wir eigentlich, was wir sagen, wir müssen dann eben Regeln einfach festhalten, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir agieren und was die Erwartungshaltung ist. Und du weißt auch, mein großes Thema war immer Ownership. Ownership für jeden Mitarbeiter, egal auf welcher Position, vom Chef bis zum letzten Bindeglied, dass jeder eigentlich weiß, was seine Aufgabe ist, aber auch Ownership nimmt und nicht sagt, das schiebe ich zur Seite, sondern ich habe, egal in welchem Bereich ich bin, eine Verantwortung und in der Verantwortung kann ich auch mit maximalem Gestaltungsfreiraum agieren. Ne? Ich muss aber am Ende immer auch liefern. Ja? Und das ist, es sind interessanterweise, wo wir so viel über AI dann auch sprechen und dann kommt wieder neue Technologie und das ist ja the next hot thing. Im Grunde genommen ist es spannend, weil gewisse Prinzipien oder auch gewisse Themen bleiben ja gleich, wo ich sage, die musst du weiter mitbringen. Ne? Eine gewisse Disziplin auch bei der Arbeit und vielleicht auch mal so ein bisschen diese Fähigkeit, die schwierigen Zeiten, Momente auszuharren. Es ist nicht alles immer Gold und Glanz und wir sind nicht alle in dem nächsten Startup, was hier ne, uns allen Spaß macht und wo wir sagen, wir haben hier einen Wine Dispenser im Office und wir gehen auch alle immer nach der Arbeit feiern. Also die Realität ist ja bei uns dazu ist im Business, da ist ganz viel Umkrempeln. Das erfordert auch von einem selbst immer wieder, dass man sich neu erfindet und hinterfragt, ist das, was ich eigentlich mache, noch, ist das noch zeitgemäß? Ne? Die Frage habe ich tatsächlich jetzt gerade am letzten Wochenende mit einigen Freunden auch erörtert, die alle so im Management sind und dann haben alle so geklagt, wie schwierig es ist, dass ja niemand mehr so richtig also ganz oft die Probleme haben mit dem Personal, das hat sich drastisch gerne gesagt, ja, okay, welche Rolle spielen wir eigentlich dabei? Sind wir vielleicht noch Zeit? Also was müssen wir eigentlich tun? Ne? Wenn das so ist, dass das so in der Breite immer wieder zu hören ist, dass es schwieriger ist, Personal zu binden, Personal zu entwickeln, Personal zu motivieren. Welche Verantwortung hat das Management dann oder hat man dann in so einem Unternehmen, um das vielleicht auch zu gewährleisten? Also und das sind ja sehr klassische Themen, ne, die, glaube ich, den Erfolg auch von Unternehmen weiter ausmachen. Ein tolles Team, eine gute Führung und das ist etwas Dynamisches, was sich immer entwickelt. Und ich glaube, da ist die Selbstreflexion immer gefragt. Und wenn man die mitbringt, hat man auch mit so neuen Technologien, dann ist das nur ein Element der Erfolgsformel. Und wenn die Attribute stimmen, die das Team mitbringt und die Führung mitbringt, dann wird man sich solchen Herausforderungen immer stellen, weil das wird nicht die letzte sein. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Geheimnis von erfolgreichen Unternehmen.
Und ich glaube, dass wir den Menschen immer umso mehr brauchen, je mehr Technik wir haben. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir das anstellen. Deswegen sind wir, glaube ich, auch sehr unsicher da. Wir sind digital unterwegs, wir sind face-to-face unterwegs. Und bei dir merke ich jetzt gerade, du bist auch, wie du schon gerade gesagt hast, du möchtest natürlich bei den Leuten vor Ort sein. Du bist durch die Weltgeschichte von Firma zu Firma, bist vor Ort. Umso schöner, dass du heute mal einen Boxenstopp hier in Münster machen konntest.
Ja, und dann wirklich schönes, ich bin ja begeistert, ihr habt ja ein tolles Office. Ich meine, wir sitzen ja gegenüber noch in der alten, in der alten Butze. Ne? Habe ich ganz vergessen, wie schön das hier aussieht. Also wenn ich gerade sage, falls ihr mal einen Tisch frei habt, komme ich hier auch gerne mal rüber.
Ja, das halten wir erstmal so fest. Dominik, vielen Dank, dass du uns besucht hast. Und ich denke, du arbeitest definitiv in einer Branche, wo noch sehr, sehr viel passieren wird. Und das ist ja auch etwas, ich sag mal, das ist eine dieser Branchen, wo man wirklich Dinge tun kann, um die Welt zu verbessern. Weil Krankheiten ist etwas, was uns alle angeht. Und je älter wir werden, desto schneller werden wir oder häufiger werden wir krank. Also, und die wichtigen Daten dafür. Gut, dass es Leute wie dich und Firmen wie dich gibt, die dafür sorgen, dass diese Daten auch endlich irgendwann mal dazu führen, dass die Welt vielleicht ein bisschen besser wird.
Oha, das ist aber ordentlich was. Nehme ich natürlich dankend an, aber natürlich bin ich das am Ende ja nicht.
Du meinst,
aber
ich erhöhe jetzt die Erwartung.
Ich
habe sie ausgesprochen, das ist eine Bedingung.
Genau, im Endeffekt, vielen Dank. Es macht natürlich, und das will ich nur abschließend sagen, es macht natürlich Spaß, wenn man in einem Bereich unterwegs sein kann, der wirklich auch einen positiven Einfluss hat auf das, was passiert, und in dem Bereich sind wir tätig, und mir macht es immer Spaß, eben mit Teams zu arbeiten, wenn man etwas bewegen kann, wenn man etwas Neues schafft, und das ist jetzt wieder die Gelegenheit, und deswegen sehe ich das auch als Opportunity, um das dann eben vielleicht auch abzuschließen, die Diskussion an der Stelle, weil auch dieses ganze KI-Thema sicherlich auch vielen irgendwo Sorge macht oder auch Fragezeichen aufwirft. Ich sehe es als Opportunity für uns da auch in der Zukunft zu positionieren. Ich bin auch begeistert von der Technologie, da haben wir heute jetzt gar nicht so viel drüber sprechen können, aber natürlich wir alle persönlich haben ja auch unsere Erfahrungswerte und nutzen es ja schon. Und das ist schon wirklich, es ist wirklich fantastisch, was man da machen kann. Insofern bin ich ganz optimistisch und freue mich natürlich auf das, was da kommt, weil ich weiß, mit dem richtigen Mindset sind wir auch Teil der Lösung und können uns da entsprechend positionieren. Und ja, eine neue Geschichte schreiben, so wie wir es ja auch gemacht haben, Burkhard, beim letzten Mal. Ich weiß noch, da war die Titelstory ein bisschen andere, da hieß es nur Digitalisierung, aber auch eine ganz erfolgreiche Geschichte, die Spaß gemacht hat. Ja, und ich freue mich natürlich, dass ich heute mal ein bisschen drüber plaudern konnte, und würde sagen, wahrscheinlich haben wir heute Abend nochmal Gelegenheit, etwas ausführlicher dann über die Themen zu sprechen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Okay, vielen Dank, mein Lieber.
Danke.